zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 225 von Distanz und Gloria. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns vor Ablauf der Jahresfrist nochmal vor dem Mikrofon zu versammeln. Das ist sehr schön. Der Herr Städt sendet aus irgendeinem Hotelzimmer. Er wird uns bestimmt gleich aufklären, wo genau er sich befindet und entblößt gerade seinen Bauch, seinen wunderschönen Bauch. Ich melde mich auch wieder von zu Hause mittlerweile. Es gibt einiges zu erzählen, vieles zu besprechen und Weihnachten zu feiern. In diesem Sinne, willkommen zur XXL-Weihnachtsfolge von Distanz und Gloria, der letzten Folge dieses Jahres. Und wir würden dich vorschlagen, gehen chronologisch nach dem Plan vor, den wir immer haben. Nämlich zunächst fragen wir den Herrn Städt, wie geht es dir, mein Lieber?
Gemischt. Heute gemischt. Also, es ist so, dass ich müde bin, aber im Grunde, ja, geht es mir eigentlich gut. Ja. Ich bin, aber um den Rest noch zu erzählen, warum es gemischt ist, leicht, ich sag mal, nicht verärgert in dem Sinne, aber so ein Mix aus verärgert und traurig. Ja, nur so ein bisschen. Ja, aber nur und trotzdem ist es auch egal. Und zwar, es ist wie folgt: Ich habe jetzt eigentlich heute bis übermorgen einen sogenannten Reservedienst, bin allerdings gestern erst aus dem Urlaub gekommen. Also, ich hatte bis gestern Urlaub. Und das mit der Reserve ist so eine Sache. Das ist dann immer blöd, wenn man quasi aus dem Urlaub kommt und dann erst erfährt, was man dann fliegt. Und deshalb habe ich vorher mal geguckt, welche Touren noch frei sind. Unter anderem diese, bei der ich gerade bin, mit einem Aufenthalt in Manchester und Roma. Und habe angerufen und gefragt, kann ich die bitte fliegen, damit ich weiß, wann ich dran bin. Und außerdem gefällt die mir. Und dann habe ich mich natürlich wie so ein Ochse auf Rom gefreut und das fällt aber aus morgen, weil die Lotsen in Italien streiken, offenbar landesweit. Und deshalb findet dieser Flug nicht statt und deshalb auch unsere Übernachtung, was äußerst schade ist, aber nun mal dazu gehört. Und es kommt auch noch dazu, dass dann auch meine Überstunden weg sind. Das ist auch ärgerlich. Weißt du, wenn man schon viel fliegt und weg von zu Hause ist und dann die Stunden wegfallen, ist es blöd, wenn man quasi eh schon weg ist, ja, über Gebühr. Und das ist nämlich bei uns ja so, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass es ist kein großes Geheimnis. Es ist bei den meisten Fluggesellschaften so, dass man für die reinen Flugstunden bezahlt wird und wenn da was rausfällt, fällt halt was raus. Ja. Und das gehört dann auch zu der Wahrheit dazu, dass man dann auch manchmal rumsitzt. Na gut, aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe mich einfach sehr auf Rom gefreut. Aber gut, dann eben nie.
Es ist ja auch
dann eben Frankfurt. Rom oder Kelsterbach? Tell me, what's the difference?
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Wie ja. Ein weiser Fußballprophet mal sagte. Aber es ist dennoch schön, dich gesund und munter zu sehen. Das ist ja dieser Tage auch nicht bei jedem so. Das mit der Müdigkeit kann ich dir sehr gut nachempfinden.
Openly speaking. Das wird dir sicher nicht anders gehen. Ja.
Ja. Wir sind also gestern von unserer Reise zurückgekehrt. Eine Reise, die intensiv war, wie ich selten eine erlebt habe, weil sie sich von selbst verdichtet hat. Dann kläre ich quasi gleich auf, warum die letzte Folge leider ausfallen musste. Es war so, dass wir am Donnerstag eigentlich einen Reiseplan eingeplant hatten, der uns bringen sollte von Boston über Vancouver nach Kelowna. Das ist nämlich, wir waren in Ketona und in Kelowna und man bringt immer durcheinander. Kelowna ist das in Kanada. Da sollte es hingehen. Und es war aber so, dass wir am Flughafen ankamen und dort alles normal vonstatten ging. Und dann saßen wir am Fenster und sahen uns das Flugzeug an. Und mit meinem mittlerweile einigermaßen geschulten Auge habe ich gesehen, da drin wird keine Checkliste abgearbeitet. Da stimmt was nicht in dem Cockpit. Zumal auch geschäftig das Cockpit betreten und verlassen wurde. Ja. Dementsprechend verhielt es sich dann so, dass ungefähr 20 Minuten später wir dann informiert wurden, dass dieser Flug leider gestrichen wird. Und der Grund dafür, den haben wir dann erfragt beim Bodenpersonal, ist so dämlich, dass da eigentlich sagen müsste es normalerweise, müsste die Airline, es war Air Canada, dafür wirklich viel, viel Geld bezahlen. Und das werden sie hoffentlich auch getan haben, denn einerseits ist ein voller Flug ausgefallen deswegen und andererseits mussten die Leute ja umbuchen und unterbringen, das wollte ich sagen. Und es war also so, dass es offenbar so ist, ich weiß nicht, ob das bei euch, bei der Lufthansa auch so ist, dass es aber offenbar so zu sein scheint bei Air Canada, dass Air Canada Flugzeuge, die Wartung nur zertifiziert werden darf durch Air Canada Personal. Das heißt, da muss irgendein Heinz unten drunter auf ein Formular unterschreiben, der von Air Canada ist und sagt, ich nehme die Wartung hiermit ab und damit autorisiert er quasi, dass das Flugzeug dann wieder starten kann. Und an dieser einen Unterschrift mangelte es. Da war keiner vom Air Canada Bodenpersonal, der diesen Flug freigeben konnte. Und deswegen ist der Flug ausgefallen. So zumindest wurde uns das geschildert. Und da muss ich ja sagen, das ist ja richtig dumm. Also wenn ich das nicht weiß als Airline, das haben die offenbar, so war die Aussage, das haben die offenbar verpeilt, dass das so sei. Und wie sagte die Dame vom Bodenpersonal, als die Crew wieder aus dem Flugzeug raus ist, they were fuming, also sie haben geraucht vor Wut, weil die das nicht verstehen konnten, dass sowas passiert. Und ich konnte es ihnen nachfühlen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu ganz kurz einen Satz sagen, bevor ich weitergehe. Ist das bei euch auch so?
Also es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt Dinge, die nur von Lufthansa-Technikern abgeschrieben werden können. Die werden dann bestenfalls in Frankfurt oder in München gemacht. Ja, es gibt allerdings auch Sachen, die oder halt an anderen Stationen, wo wir eine Technik haben. Es gibt allerdings auch Dinge, die wir über ein Konzept, ich glaube, das heißt verlängerte Werkbank oder so, im Namen von Lufthansa Technik an andere Wartungsunternehmen delegieren können. Das gibt's auch. Ja, zum Beispiel, wenn du einen Vogelschlag hattest, das kann dir ja überall passieren, dann kann das die Technik vor Ort abschreiben, reparieren und abschreiben. Ja? Diese Inspektion kann die dann machen. Das geht. Oder andere Sachen, wenn die Schleppstange bricht oder irgendwas in der Art. Das geht schon. Und es gibt aber auch Sachen, die eben nicht von diesen Unternehmen gemacht werden können. Ja. Und das sind dann auch Dinge, bei denen man sich überlegt, wann man die aufschreibt. Weil es gibt Sachen, die überhaupt nicht den Flug beeinträchtigen, die Sicherheit des Fluges, aber nur mal regulatorisch so notiert sind und geregelt sind, dass die eben abgeschrieben werden müssen. Obwohl es eine Kleinigkeit ist, wo jemand nur guckt und dann einen Haken setzt. Aber es eben so ist, dass das auch von Technikern gemacht werden muss. Und sowas schreibt man dann zum Beispiel erst ein, wenn man auf dem Weg nach Frankfurt ist oder nach München oder whatever, damit eben nicht der Flieger irgendwo in Buxtehude steht.
Vom Prinzip her ja durchaus auch
sinnvoll. Ich vermute, sowas ist passiert.
Vom Prinzip her ja durchaus auch sinnvoll, aber ich kann doch nicht als Airline einen Flieger an den Flughafen schicken, von dem ich nicht weiß, ob da jemand dafür sorgen kann, dass der Flieger auch wieder zurückkommt an dem Tag.
Doch, doch. Also das kann man schon machen, weil es nun mal Sachen gibt, die nicht immer passieren. Ja, also es gibt genug Sachen, die von denen man ausgehen kann, dass sie nicht auf jedem Flug passieren, die dann halt nicht dort abgeschrieben werden können. Man kann ja vorher nachgucken, was das für Sachen sind. Ja, und die einfachste Variante ist dann, wenn es eine Sache gibt, die vor Ort nicht abgeschrieben werden kann, die allerdings dann eingetragen muss, weil sie die Sicherheit des Fluges beeinträchtigt, dann wird es so sein, dass ein Techniker eingeflogen wird von Air Canada, um das abzuschreiben. Oder halt von Lufthansa.
Wie auch immer sie das am Ende gelöst haben, Fakt ist, unser Flug ging dann nicht. Was dafür gesorgt hat, Und das war irgendwie das nächste Überraschungsmoment und der nächste Aha-Effekt. Es ging an dem Tag aus Boston, und wir sprechen von ungefähr 17 Uhr, kein Flug mehr sinnvoll in eine Richtung, die uns geholfen hätte.
Keiner.
Kein einziger. Man hätte über Seattle unter Umständen noch fliegen können, da waren aber nicht mehr genug Plätze frei. Ansonsten hätte keiner der Flüge, die aus Boston rausgingen, uns irgendwie geholfen. Und das finde ich schon krass, weil Boston ist ja, also das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, Borsdorf, sondern das ist ja schon auch wirklich eine große Stadt mit einem großen Flughafen. Also Boston Logan ist ja nun wirklich jetzt auch kein Rollfeld, sondern das ist ja nun wirklich ein relativ großes Gerät. Dass da nichts ging, das fand ich schon faszinierend. Jedenfalls haben sie uns dann also einquartiert, hat aber dafür gesorgt, dass wir den nächsten Tag 5.30 Uhr losfliegen mussten, an einem Konzerttag 3 Flüge hatten und 7 Stunden im Flugzeug saßen insgesamt, also einen 4-Stunden-Flug und quasi einen 1,5-Stunden-Flug, das war sogar mehr dann am Ende, stelle ich gerade fest, und noch einen 2-Stunden-Flug, aber es zog sich. Es hat dafür gesorgt, dass wir eben 5.30 Uhr den ersten Flug nehmen mussten, also hat der Wecker 3.30 Uhr geklingelt. Kam dann an, und der letzte Flug war dann auch noch mit einer Propellermaschine über die Rocky Mountains, also da war es dann richtig, sagen wir mal, da war es dann richtig vorbei in meinem Kopf, weil ich dachte, ey, was wird denn das für ein Konzert heute Abend? Es war dann erstaunlich gut, das Konzert, das muss man dazu sagen. Von Kelowna ging es dann weiter nach Edmonton. In Edmonton waren minus 36 Grad angesagt für den Tag, wo wir dort waren. Es waren dann am Ende zum Glück nur minus 18, aber es war kalt genug trotzdem, muss ich sagen. Also das ist schon
echt kalt.
Das ist schon wirklich crazy. Und das Abgefahrene da war, dass ich weiß nicht, ob das in Edmonton oder in Kanada grundsätzlich so ist, es war am Tag arschkalt und wurde nachts wärmer. Und zwar jedes Mal. Es war so, dass es am Tag um die minus 20 hatte und nachts wurden es auf einmal minus 5, minus 4, sowas in der Richtung. Und das konnte ich irgendwie wettermäßig gar nicht nachvollziehen, wie das zustande kommt.
Das ist spannend, ja. Das hat vielleicht was mit der Kanalwirkung zu tun, des nordamerikanischen Kontinents. Aber an sich, da bin ich, das interessiert mich auch. Ist das am Wasser,
Edmonton? Nee, aber an den Bergen. Vielleicht hat es damit, da dachte ich dann, dass das vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte.
Ja, das ist sehr gut möglich, ja.
Aber spannendes Phänomen irgendwie. Und eine wunderschöne Stadt. Edmonton ist ein bisschen größer als Leipzig. Das hat ungefähr 1 Million Einwohner. Und ist auch jetzt nicht so überlaufen wie eben Vancouver oder Montreal oder so. Ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde, muss ich sagen. Nett. War halt ein bisschen kalt. Es war wirklich krass. Also da bist du aus dem Flieger gestiegen und der hat es erstmal wirklich so eine Eispeitsche um die Ohren gehauen. Und dann haben wir
das habe ich lange nicht erlebt, dass es so kalt ist. Ja.
Und dann haben wir uns dort mit den Leuten unterhalten, die sagten, ja, das ist ja nicht so selten. Also sie haben auch schon bei Temperaturen um die minus 50 draußen gespielt als Kinder.
Ja.
Wo es dann, glaube ich, den Hinweis gibt, bitte nicht mit offenem Mund atmen, sonst friert dir die Lunge ein.
Ja, ja. Also das ist dann schon heftig. Was ist das dann, wo du Wasser in die Luft schmeißt und es dann beim Runterfallen gefriert?
Ja, das sind dann schon wirklich eigentlich eher lebensfeindliche Umstände. Also
ja.
Ich finde das ja immer faszinierend, wie es die Menschen auch in die eigentlich unbewohnbarsten Ecken zieht. Also wenn du überlegst, eine Wüste ist ja nun wirklich jetzt zum Beispiel eigentlich kein Ort, wo du unbedingt wohnen musst. Also außer du musst es, und das ist halt genau das Ding. Das ist schon krass irgendwie, und genauso auch da, also auch Sibirien und so, wie Leute dort quasi Lager aufschlagen können freiwillig. Und letztendlich ist es ja so zustande gekommen, die ersten Siedlungen, die haben sich ja dort einfach niedergelassen und dann sind sie einfach da geblieben. Das ist schon
abgedreht. Es ist gut möglich, dass vieles ging ja mit dem Handel.
Ja.
Ja, wo dann zwischen den Städten Handelsstraßen waren oder wo eine Furt war. Eines Flusses, Frankfurt zum Beispiel, wo man durchlaufen konnte. Oder irgendwelche Handelsstraßen sich gekreuzt haben, etc. Also da kam das wahrscheinlich her, das meiste.
Das aber,
oder es halt tatsächlich Schätze gab, Bodenschätze, oder man da besondere Dinge gut anbauen kann.
Tatsächlich witzig, dass du das Thema Furt erwähnst, weil Edmonton auch tatsächlich von einem Fluss geteilt wird. Also da fließt auch ein Fluss durch.
Mhm.
Also das ist auch wirklich
so ein Flussbett. Das könnte Flussbett. Der Grund sein, zum Beispiel auch.
Wäre möglich. So, also.
Und.
Ja,
es ist so, dass ich auch faszinierend finde, dass in solchen Orten du ja im Winter eigentlich keine Gefriertruhe brauchst.
Nee.
Ja.
Gar nicht.
Das packst einfach raus, fertig.
Also die Reise war auf jeden Fall, was so den Ambitus der Temperaturen anging, glaube ich, mit das Weiteste, was ich bisher erlebt habe. Also wir sind gestartet bei um die 20 Grad in Florida, in Jacksonville Beach. Das ist übrigens auch sehr witzig. Das ist ja direkt am Wasser, wie der Name schon verrät. Ja. Und wir waren da immer mal spazieren. Und irgendwann ging es darum, ja, würdest du denn auch mal reinspringen? Und ich dachte, naja, Atlantik, hier gibt es bestimmt auch Haie. Und ich erinnerte mich, Jacksonville Beach, ich hatte irgendwas darüber gelesen schon mal. Und ich bin ja auch, was so Dokus angeht, ich gucke mir ja sowas auch gerne an und führe mir sowas zu Gemüte. Und irgendwie war Jacksonville Beach da Thema. Und habe dann aus Interesse, bevor ich quasi die Frage beantwortet habe, ob ich mal ins Wasser gehen würde, habe ich mal gegoogelt, was schwimmen da eigentlich so für Haie rum. Und sagen wir mal, es war ganz gut, dass ich das gegoogelt habe, weil danach hatte ich überhaupt kein Bedürfnis mehr, ins Wasser zu gehen. Denn was es da so gab oder gibt, sind unter anderem große weiße Haie und Bullenhaie. Also und auch Ammenhaie. Aber natürlich vor allem Bullenhaie und weißem Hai willst du nicht begegnen in offener See. Zumindest nicht, wenn die gerade schlecht drauf sind. Das ist, also gerade die Bullenhaie sind ja doch ziemlich aggressiv. Zum Teil sogar, soweit ich weiß, aggressiver als so ein weißer Hai. Ein Bullenhai, der macht da einfach mal, der sagt, ich gucke jetzt mal, was du jetzt so kannst und beiß da mal kurz rein. Aber das war ganz spannend. Da hat es so um die 20 Grad und dann eben Edmonton minus 18 oder was. Ich weiß gar nicht, wie warm. Also ich glaube, minus 18 war, das habe ich auf dem Thermometer gesehen. Es kann auch sein, dass es zwischenzeitlich mal minus 20 oder mehr hatte, aber minus 18 habe ich definitiv gesehen auf dem Thermometer.
Das ist natürlich eine ganze Menge. Also sind wir bei ungefähr 40 Grad, also Kelvin, Ambitus. Ja.
Ja.
Temperaturunterschiede gibt man ja in Kelvin an.
Wenn du das sagst.
Ja, das ist so. Das ist so. Das hat auch einen physikalischen Hintergrund, den ich auch in unserer Deluxe-Folge gerne erkläre.
Ja, bitte.
Weil Temperaturunterschiede in der Physik, also im normalen Leben, jetzt ist es einfach nur interessant, einen Temperaturunterschied anzugeben. Da kann man auch Grad sagen quasi, ja. Ist kalt oder warm. Ja, aber was heißt denn warm und kalt? Warm und kalt bedeutet eigentlich nur die Energie, die ein Medium hat. Und Energie heißt die Bewegung der Teilchen, ja, das nennt man Wärme, wie stark sie sich bewegen. Oder, um es genauer anzusagen, die Temperatur gibt die mittlere kinetische Energie der Teilchen eines Mediums an. So, und wenn man also einen Temperaturunterschied angibt, dann gibt man den gerne in Kelvin an, weil man damit zum Beispiel den Unterschied des Wärmegehaltes zwischen zwei verschiedenen Medien angeben kann, also wie viel Energie vom einen ins andere geht. Und in dieser Formel geht Kelvin ein, also das geht die Temperatur in Kelvin ein. Ja, und deshalb muss man da auch diese normierten Werte nehmen, sonst funktioniert es nicht. Ja,
das
jetzt einmal klug geschissen, in der normalen Folge hätte ich gesagt, ist egal, aber es ist ja keine normale Folge.
So ist es.
Ja.
Bringt mich zu dem Punkt, dass ich wieder über die Physik gestaunt habe. Das war tatsächlich eine ganz witzige Überleitung gerade. Weil wir sind ja zum Teil kleine Maschinen, also wir sind sehr viel geflogen. Ich glaube, ich bin noch nie auf einer Reise so viel geflogen wie auf dieser Reise. Wir sind kleine Maschinen geflogen, wir sind größere Maschinen geflogen, wir sind ganz kleine Maschinen geflogen, wir sind sehr große Maschinen geflogen. Und es ist immer wieder faszinierend, wie du die physikalischen Gesetze skalieren kannst in jede Größe. Das finde ich, also das ging mir erst so auf dieser Reise auf, als du quasi dir mal angeguckt hast, wie so ein, ich sag mal, so ein CRJ, also so ein Learjet, wie der aufgebaut ist im Verhältnis zu, keine Ahnung, einer normalen Boeing oder einem Airbus, die ja vom Prinzip her die Antriebsmöglichkeiten unter Umständen an anderen Stellen haben, also Turbinen und andere Dinge, oder halt Propeller. Aber trotzdem, dieses Flügeldesign ist ja bei allen gleich. Die Geschwindigkeiten im Verhältnis, quasi wann du abhebst, sind ja bei allen ähnlich. Also die physikalischen Gesetze gelten für alle gleich quasi. Und das finde ich schon interessant, zumal, wo das so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, war dann, als wir, ich glaube, das war der vorletzte Flug, wir sind ja über Toulouse zurückgeflogen, sind wir ausgestiegen und da, wir sind in einem A3... War das der A220 oder war das der A319? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, es war der A220 Airbus.
Lufthansa fliegt tatsächlich nur A319.
War Air Canada. Wir sind mit Air Canada noch nach Toulouse geflogen. Aber nee, dann war das nicht der Flug. Dann war das wahrscheinlich der Flug von Toulouse nach Frankfurt mit einem A319. Aber auf jeden Fall sind wir auf der Reise auch das erste Mal ein A220 geflogen. Und ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Da war ich übelst irritiert, weil das ist so ein ganz krummes Ding, was links zwei Sitze hat und rechts drei Sitze.
Das ist auch so, dass das eigentlich kein Airbus ist. Das ist eigentlich das ist eigentlich ein Bombardier.
Ah ja.
Und zwar Bombardier C-Series heißt das Ding eigentlich. Und der A220 wurde dann aber von Airbus gekauft. Also die Entwicklung wurde gekauft, die Bombardier C-Series. Und deshalb hat Airbus diesem Flugzeug einen neuen Namen gegeben, weil er hat quasi die ganzen, das ist wie wenn du die ganzen Zeichnungen einfach kaufst und sagst, das ist jetzt meine Entwicklung. Ich habe das entwickelt.
Und quasi das Patent abgekauft, mehr oder weniger.
So kann man es sagen, genau. Und deshalb heißt es A220, was verrückt ist, weil die Airbus ja immer mit 3 begann bisher. Ne? Und witzigerweise wurde das bekannt gegeben vor ein paar Jahren im April.
Ah ja.
Es hat keine Sau geglaubt. Wirklich, es hat niemand, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist ein Witz.
Es sieht aber auch wirklich einfach putzig aus. Du sitzt da drin und denkst dir, das kann doch nicht gut gehen, wenn links 2 Reihen sind und rechts 3 Reihen. Also nicht.
Da gibt es noch andere Beispiele, wo das gibt. Ja.
Also, und das Geile war ja, ich glaube, das war der Flug, aber es könnte auch ein anderer gewesen sein auf der Reise. Wie gesagt, wir sind so oft geflogen, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wo dann Wolfram, nachdem das Boarding completed war und noch ein paar Reihen frei waren, sich umsetzen wollte. Das war aber auch eine kleine Maschine, das war, glaube ich, 2-2. Also es war nicht der, sondern es muss eine kleinere gewesen sein. Und dann die Purserin gesagt hat, nee, das geht jetzt leider nicht mehr, sie dürfen sich leider nicht umsetzen. Wir haben die Balance schon ausgerechnet, das Gewicht. Und also da darf sich jetzt keiner mehr umsetzen. Da dachte ich auch, alter Schwede, das ist aber eng kalkuliert, wenn es dann an den 80 Kilo oder wie viel dann am Ende hängt.
Ja, ja. Ja, das macht tatsächlich einen Unterschied. Es ist so, dass es Flüge gibt, wo die tatsächlich trimkritisch sind. Das sind meistens sehr leere Flüge, wo die Gäste extra quasi verteilt sind auf den Flieger, damit das vom Trim aufgeht. Und du musst mir überlegen, eine Person wird mit 80 Kilo berechnet, was auch ganz gut hinkommt, wenn du noch die Jacke, Handgepäck etc. mit dazu nimmst. Das kommt auch noch mit oben drauf, das Handgepäck sogar, mit 8 Kilo. Und wenn du diese Person vom Schwerpunkt, der in der Mitte des Flugzeugs ungefähr liegt, mal eben so 20 Meter wegnimmst, 80 mal 20 oder mal, sagen wir mal, 15 Meter wegnimmst vom Schwerpunkt, 80 mal 15, lass es zur Einfachheit 100 machen. Ja, 100 mal 15, da bist du schon bei 1500 Newtonmeter. Moment, also das ist eine ganze Menge. Ja, und wenn du dir allein überlegst, nimm mal ein Lineal. Das packst du hier oben auf dein Mikrofon drauf. Es ist voll in der Balance. Und dann packst du auf die eine Seite ein Reiskorn, fällt es runter. Weil das ganz am Ende drauf packst, ja. Was feigst denn du dir einen ab?
Na, ich finde es einfach geil, wie das hier so mir nichts, dir nichts von einer Weihnachts-XXL-Folge zu einer Physik-XXL-Folge wird.
Ja. Aber es ist tatsächlich so, vor allem wenn Menschen, die ja auch ein großes Gehirn haben, ja, wo viel drin ist, sich dann umsetzen.
Kann mir nicht passieren.
Ja, viel. Ja, nein. Also ich meine, überhaupt, jede Person, die sich umsetzt, kann in so einem Flug tatsächlich das Flugzeug aus dem Trim bringen. Deshalb ist es zumindest für Start und Landung wichtig, dass das nicht ist. Das geht dann hauptsächlich für Start und Landung.
Aber das
du kannst ja auch auf Toilette gehen und so.
Aber das ist ja nicht so, dass das Flugzeug deswegen nicht abheben kann. Es ist ja bloß so, dass die Statik für den Piloten verändert, oder? Also es ist ja jetzt nicht die so
steuerbar,
kritisch.
Steuerbarkeit. Ja. Die Steuerbarkeit ist dann ein Problem, genau.
Ja. Auf jeden Fall muss man sagen, es waren eigentlich alle Flüge erträglich, die meisten sogar eher ruhig. Und die, wo es nicht ruhig war, habe ich eine neue Methode der Autosuggestion angewandt. Das wird dir jetzt vielleicht unangenehm sein, dass ich das sage, aber ich stelle mir dann einfach immer vor, dass du fliegst.
Warum ist mir das dann unangenehm?
Weiß ich nicht, kann ja sein, aber es beruhigt mich ungemein. Dieser Gedanke einfach, wenn ich mir vorstelle, du sitzt da vorne drin, und fliegst das Ding.
Oder sowas wie, der kann es ja auch machen, der ist ja auch noch nicht abgestürzt. So in die Richtung wahrscheinlich, ne?
Nee,
ja.
Es ist eher so, nee. Dass du dich dann da vorne einfach unterhältst und ja, es hoppelt halt ein bisschen, aber dann so von deinem Zuhause erzählst, ein bisschen mit dem Co-Piloten oder mit dem Kapitän. Ich weiß nicht warum, aber das beruhigt mich wahnsinnig.
Das freut mich, weil genau das so ist, genau so läuft es ab.
Ja.
Oder manchmal ist es auch so, wenn es nur so ein bisschen schubbelt und da wackelt, dann weiß man ja nicht genau, wie sehr es noch wird. Dann lässt man die Leute halt noch ein bisschen länger angeschnallt. Ja, und wir haben auch so einen Turbulence-Forecast, also so eine Vorhersage, in welchen Höhen wir auf unserer Route Turbulenzen erwarten können. Und manchmal gibt es auch eine Turbulenz, die nicht eingezeichnet ist, weil man die halt nicht so gut vorhersehen kann. Und da kommen dann schon auch so Sprüche wie, hey, das haben wir aber nicht bestellt. Oder so war das nicht angesagt.
Ehrlich. Nee, ist, also, was mir aufgefallen ist, wir sind ja überwiegend Air Canada geflogen durch jetzt die letzten, durch diese vielen Flüge zuletzt dann. Die haben ja einen wirklich nervösen Finger, was Turbulenzen angeht. Meine Fresse. Also ich glaube, wir haben auf einem 1,5-Stunden-Flug irgendwie 6-mal oder 7-mal die Anschnallzeichen ausgehabt. Aber das war jetzt nicht so, dass es übelst geschaukelt hätte, sondern es war immer so wahrscheinlich so auf Nummer sicher gegangen. Und dann wackelte es so 3-mal kurz und dann ging das Zeichen wieder aus. Wo ich da, okay, gut, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Ja, ja, erstens mal das. Und zweitens ist es so, dass lieber einmal angeschnallt, als dass du da Verletzungen hast.
Ja, sicher, natürlich.
Das ist in letzter Zeit einfach häufiger vorgekommen. Oder man hat häufiger davon gehört, weil einfach mehr Energie in der Atmosphäre ist. Darüber haben wir ja schon gesprochen.
Ja.
Hier, an dieser Stelle. Ich habe eine Frage.
Ja.
Es ist ja nun so, wie du schon sagtest, dass dem aufmerksamen Hörer und Amakort-Fan aufgefallen ist, dass ihr nur zu viert diese Reise bestritten habt. Ich kann mir vorstellen, dass es zusätzlich zu dem extrem engen Plan, den ihr hattet, auch das durchaus fordernd war, weil jedes Konzert ja dann wahrscheinlich ein Stückchen mehr eine Herausforderung ist, als es normal vielleicht gewesen wäre. Habe ich recht oder ist es dann eben so, wie es ist?
Beides. Also es ist schon so, dass es natürlich anstrengender ist, weil man kurzfristig auch mal Dinge noch umstellen muss. Wobei das jetzt eher das Vorfeld der Reise betroffen hat, dass wir dann eben mal geguckt haben, was kann man anbieten. Und man will ja jetzt nicht, man will jetzt Veranstaltern nicht das Gefühl geben, dass du dort mit Rudis Resterampe hinkommst, sondern das soll ja trotzdem ein Konzert sein, was für Amakort steht und wofür Amakort steht. Also muss es auch den Anspruch haben, ein wirklich vollwertiges Konzert zu sein. Das heißt natürlich, dass du das Repertoire hier und da möglicherweise ein bisschen anpassen musst. Aber an und für sich, wenn du dann einmal da bist und der Plan durchläuft, ja, und so war es letztendlich, dann spielt das schon eine Rolle, aber eher eine untergeordnete, weil du natürlich, also die Konzerte laufen ja dann trotzdem. Das ist schon so, dass das auffällt. Es ist lustigerweise immer so, wenn wir einer weniger sind, dann wird es eher ruhiger, weil einer weniger zu koordinieren ist wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also irgendwie, du fühlst dich auf der Bühne nackiger und unwohler, aber der Reiseprozess an sich ist dadurch irgendwie manchmal ein bisschen entspannter. Wobei das jetzt diesmal nicht so krass ins Gewicht gefallen ist, aber zum Beispiel bei uns im Bus macht das ja schon einen Unterschied, ob da einer mehr oder weniger sitzt am Ende. Wobei es uns natürlich immer lieber wäre, wenn alle dabei sind. Das ist schon so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das heißt, was du jetzt sagst, heißt ja nicht, dass es schöner ist, wenn einer fehlt. Es ist ja quasi nur... Eine Koordination weniger. Das ist halt zumindest etwas Gutes hat, ja.
Kleinigkeit. Nee, also ja. Um die Frage zu beantworten, jein. Es ist nicht schön, aber es ist auch nicht so, vor allem wenn du merkst, und wir haben ja auch öfter dasselbe Programm gesungen, beziehungsweise das gleiche, es ist schon so, wenn du merkst, das funktioniert und das Publikum findet es gut und dem ist egal, dass da einer weniger steht, aber die nehmen das jetzt nicht als Mangel wahr in dem Moment, dann gehst du auch relativ entspannt in die weiteren Konzerte dann. Das ist ein bisschen das Aufregende war, ein bisschen das erste Konzert rauszukriegen, wie reagieren Veranstalter, wie reagiert Publikum drauf. Und das war sehr, sehr gut und das hat richtig viel Spaß gemacht.
Habt ihr denn was dazu gesagt in euren Moderationen?
Na, es wurde vorher angesagt, dass aus Krankheitsgründen halt einer weniger mit ist. Und das hat dann auch gereicht. Also es gab ganz wenige wenige konkrete Nachfragen dann hinterher. Die meisten haben es natürlich bedauert, dass einer weniger war und haben gute Besserung gewünscht und so, wie das halt so ist.
Und war denn noch jemand mit oder habt ihr quasi all diese ganzen Sachen, habt ihr denn CDs und sowas, einen CD-Stand gehabt oder irgendwas in der Art?
Das habe ich dann übernommen, ja. Also,
okay, das heißt, ihr habt das dann selber gemacht?
Ja, genau. Also naja, kann man so pauschal nicht sagen, die Koordination haben wir quasi selber übernommen. Weil es ist ja so, wir haben einen CD-Vertrieb und die schicken bei solchen größeren Reisen meistens an so ein, zwei Konzertorte CDs, damit die vor Ort haben und wir die halt nicht im Koffer mitschleppen müssen, weil das ist immer richtig nervig, wenn du einen eigentlich vollen Koffer hast und gerade eben, wenn es jetzt eine Reise ist wie diese, wo du ungefähr 40 Grad Temperaturunterschied hast, dann brauchst du ja schon auch ein bisschen andere Klamotten hier und da. Das heißt, ich hatte also zum Beispiel zwei Jacken und zwei Paar Schuhe mit, weil du einfach nicht mit Winterstiefeln bei 20 Grad rumrennst und nicht mit Halbschuhen bei minus 20 Grad. Das geht einfach nicht. Dementsprechend ist das schon gut, wenn da im Koffer nicht noch zusätzlich irgendwelche CDs liegen müssen. Von daher lassen wir die immer zusenden und das ist auch zollmäßig einfacher, weil dann ist das auch sauber geklärt und verkaufen die dann unterwegs und das, was dann übrig bleibt, nehmen wir dann wieder mit zurück.
Einzeln, selber?
Je nachdem, also auch da lassen wir es, wenn es eine größere Menge ist, weil du kriegst ja Probleme, wenn sozusagen die Zahlen eine bestimmte Menge überschreiten, weil dann müsstest du es auch wieder verzollen. Und um quasi dem Problem zu entgehen und das wirklich sauber abzurechnen und sauber sozusagen zu verschicken und dann nicht irgendwie rechtlich in Schwierigkeiten zu kommen, wird das dann offiziell wieder zurück abgewickelt. Das heißt, wenn es jetzt halt noch, keine Ahnung, 10 CDs sind, dann nimmt da jeder 2 und gut ist. Das ist ja dann auch nichts, was zollmäßig irgendwie fragwürdig wäre. Das haben wir dann also insofern ein bisschen umverteilt, als dass ich dann die Koordination übernommen habe und dann auch die Abrechnung gemacht habe. Es ist an den Konzertorten oft so gewesen, dass jemand vom Veranstalterteam dann für uns verkauft hat und wir dann quasi nach dem Konzert mit dazugekommen sind und ich die Abrechnung mit denen zusammen gemacht habe.
Und quasi das Lob abgeholt hast und so weiter.
Na, das sind schon alle. Also das habe ich nicht exklusiv, sondern wir versuchen schon alle zum CD-Stand zu kommen dann hinterher. Gerade wenn Leute irgendwie noch Autogramme wollen oder irgendwas. Das
sind wir zu einem Afterglow.
Sozusagen, ein bisschen. Und es war wirklich perfekt kalkuliert, muss man sagen. Also wir hatten am Ende noch eine CD übrig.
Ah, sehr schön. Ja. Sehr, sehr gut. Das freut mich auch, dass das so Anklang findet, weil CDs sind ja doch ein aussterbendes Medium. Zumindest die, also in der Klassik nicht, ich weiß. Also in der ernsten Musik ist es ein bisschen, gibt es das noch,
weil
die Streaming-Anbieter nicht so unwahrscheinlich.
Aber die Szene verändert sich natürlich auch grundsätzlich. Ja. Wobei, was interessant war, die Kollegen aus Kanada wussten zu berichten, dass in Kanada das wahnsinnig wertgeschätzt wird, wenn Leute sich die Mühe machen, CDs mitzubringen in größerem Maße.
Und das wusste ich auch
nicht. Und das quasi wertschätzen, indem sie das Zeug halt auch wirklich kaufen. Weil eben,
das ist cool.
Ja. Weil es wurde halt gesagt, dass eben manche Künstler nur eine CD mitbringen, also nicht ein Stück, sondern quasi eine aufgenommene CD, dann in, keine Ahnung, 20 CDs oder so. Und wir haben ja meistens dann doch so, keine Ahnung, 5 oder 6 zumindest zur Auswahl dabei. Ja, und das fand großen Anklang. Und wir haben auch, zumindest wenn man den Konzertorten glauben darf, das würde ich jetzt aber erstmal tun, haben auch den ein oder anderen Verkaufsrekord für die Konzertorte aufgestellt, wo wir gesungen haben.
Ah ja, also Verkaufsrekord im Sinne von Tickets?
Nee, CD, CD-Verkauf.
CDs, ach, also das ist quasi
wie der absoluten Stückzahl.
Bei so einer Event... wie viele quasi auch andere Künstler bei so einem Event verkauft haben.
Ja, naja, die übernehmen ja dann doch auch immer mal für eben verschiedene Leute den CD-Verkauf und haben öfter zu hören bekommen, so viele CDs habe ich noch nie verkauft.
Ach, schön. Na, das ist doch toll. Ich meine, es freut mich ja auch, wenn quasi Leute sagen, hey, es war so schön, dass ich gerne davon was mitnehmen möchte, weil das ist es ja eigentlich. Ne? Ich gehe zu einem Künstler und möchte mir was von dem Konzert mitnehmen.
Das ist
natürlich dann schön, wenn man was anbieten kann davon.
Das ist ja auch der entscheidende Unterschied. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder dir geht es wirklich um das reine Musikkonsumieren, dann brauchst du technisch gesehen eigentlich keine CD. Aber bei mir ist zum Beispiel auch so, ich bräuchte eigentlich kein T-Shirt und trotzdem, wenn ich auf Konzerten bin zum Beispiel und ich will mir eine Erinnerung oder irgendwas holen, dann hole ich mir halt auch mal ein T-Shirt oder eine CD, obwohl ich jetzt halt eigentlich einen Schrank voll habe, so nach dem Motto. Da geht es dann einfach quasi um die Erinnerung, die dran hängt. Und das ist, glaube ich, bei vielen nach wie vor auch ein Treiber, warum trotzdem noch CDs gekauft werden. Wir merken, dass der Markt
anders ist. Oder auch ein Signum. Ein Signum kannst du halt nicht in eine Spotify-Playlist so packen.
Ja. Und wir merken, dass der Markt anders ist und sich verändert auch nach wie vor trotzdem. Lustigerweise geht gerade der Trend ja von CDs bzw. vom Streaming wieder ein bisschen weg in Richtung Schallplatte. Das ist ja jetzt gerade, hat es irgendwie so eine Art Renaissance. Und Schallplatten werden jetzt gerade wieder sehr viel
gekauft
und gehört. Ja. Genau. Ich hab auch einen Player und verschiedene Sachen, die ich mir als Schallplatte sagen wir mal, hab geben lassen. Und das ist schon auch nochmal ein anderer. Du hörst halt bewusster. Also du sitzt dann halt zu Hause und du musst dich dann halt auch drauf konzentrieren. Das ist halt nicht so wie so eine Bluetooth-Box, die du anmachst und dann dudelt das so, sondern du legst die Platte auf, dann machst du dort einen Spieler drauf und dann geht das los und dann musst du noch das richtige Tempo ein. Also man zelebriert das Musikhören ein bisschen und das finde ich cool.
Ja, es ist super. Zum Beispiel zum Mitnehmen von so Konzerten, ich freue mich zum Beispiel schon sehr, wenn ich irgendwann mal wieder auf ein Bodo Wartke-Konzert gehe, einfach mal ein Notenbuch zu kaufen und zu warten, bis er an den Stand rankommt, damit man vielleicht mal eine Unterschrift bekommt und so. Ne? Das ist dann, klar, ich muss das Notenbuch nicht kaufen, in dem Sinne, ich kann es online bestellen. Ja. Aber es ist zu so einer Gelegenheit schon was Besonderes. Und selbst wenn man da keine Unterschrift bekommt, kein Autogramm, ist es so, dass man es halt gekauft hat an diesem Abend, wo man da auch selber da war. Und man erinnert sich dann immer daran. Das finde ich schon besonders. Und zu dem Punkt des Genießens und Zelebrierens der Musik. Ich habe neuerlich, also wir renovieren gerade ein bisschen was an unserem Haus.
Habe ich gesehen.
Ich muss ein bisschen ausholen.
Ihr reißt ja zwar, Wände raus ohne Ende bei euch.
Wir haben die Küche, wir sind dabei, die Küche zu entkernen, die alte, weil dort eine Übergangskäserei hinein soll, die so gebaut wird, dass alle Anforderungen erfüllt werden, dass dort eine gewerbliche Käseproduktion stattfinden kann. Also sie von der Hygiene abgenommen wird, vom Veterinäramt, sodass der Käse, der dort produziert wird, auch verkauft werden kann. So viel erstmal dazu. We will keep you updated. Also es gibt bald wieder wirklich Käse da bei uns. Den gibt es schon länger, aber halt noch nicht zum tatsächlichen Kaufen. Ja. Und da muss einiges gemacht werden. Wir werden es allerdings so halten, dass es wirklich nur eine Übergangslösung ist, trotzdem sehr gut funktioniert und vor allem die hygienischen Anforderungen auch erfüllt und die qualitativen. Jedenfalls musste dafür die Decke auch rausgenommen werden und es stellte sich heraus, dass unter der Tapete einfach Lehm war. Also Lehm und entsprechend das funktioniert dann so, das ist ein Fachwerk, also man hat dann die Balken, da kommt von unten dran Holz, also Rahmenholz und da oben drauf klatscht man dann Lehm gemischt mit Stroh und das hält wie Hubatz. Ja? Hubatz macht ja vieles, unter anderem hält's, ja? Klebt ja auch, stinkt, alles Verschiedenes, ja? Aber vor allem klebt es wie Hubatz.
Weiß man eigentlich, was Hubatz ist?
Na, Hubatz ist doch klar.
Ja, weil das ist nämlich das Geile. Das ist so ein geflügeltes Wort, das klebt wie Hubatz. Das heißt aber.
Ja, es stinkt wie Hubatz, ja, oder whatever.
Da müsste es ja also ein Referenzelement geben.
Weißt du? Ja, kannst ja mal suchen, was Hubatz ist. Auf jeden Fall ist Hubatz was auch die Anforderungen des Haltens von Lehm beschreibt.
Also, ich weiß, was Bubatz ist. Das ist aber was anderes.
Das ist was anderes. Ja. Jedenfalls kamen diese Holzelemente auch raus und ich habe immer den Anspruch, das, was verwertbar ist, aufzuheben. Die Hälfte ist nicht verwertbar, weil zu alt und beim Rausnehmen kaputt gegangen, die Bretter. Und deshalb werden die dann verfeuert oder halt zumindest so zurechtgesägt. Auf jeden Fall gibt es noch die andere Hälfte, konnte man aufheben, musste aber jedes Brett einmal angucken. Das geht aber schnell, das dauert Sekunden. Aber die Nägel müssen rausgekloppt werden, etc., der Lehm abgemacht und so. Das hat mich so ungefähr 1,5-2 Stunden gekostet. Also es ist wirklich eine ganze Menge gewesen. Und in dieser Zeit wollte ich mich mit Weihnachtsmusik beschäftigen und habe gedacht, man höre das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Und da ich ja so ein, ich bin ein Gewöhnungstier, was die Aufnahmen gewisser Werke betrifft. Ja, ja, ich habe dann eine Lieblingsaufnahme und alles, was anders ist als diese Aufnahme und diese Interpretation, ist schlecht.
Ja.
Ja.
Kenn ich.
Das ist natürlich übertrieben. Ja. So fühlt es sich für mich an. Das ist natürlich Käse eigentlich, ne? Es ist so, dass es meine Lieblingsaufnahme ist von 2009 mit dem Thomane-Chor, Georg Christoph Biller, Panagiotis Economou, Ingeborg Danz, etc. Martin Petzold ist dabei gewesen und Friedrich Pretorius und Paul Bernewitz als Sopransolisten. Christoph Gentz war auch noch dabei. Und es ist so, dass ich diese Aufnahme hörte Ich habe sie allerdings über Spotify gehört, weil ich keinen Bock hatte, hochzugehen, die CD zu holen, weil ich ja auch draußen war und es ging halt nur mit Bluetooth-Box, weil ich stelle mir meinen Plattenspieler nicht draußen hin.
Was?
So. Nein. Banause. Da habe ich Angst um die Platte. Genau. Und es war dann so, dass es auf Spotify diese Aufnahme gibt. Und es gibt Weihnachtsoratorium Highlights. Das erkennst du aber nicht sofort, wenn du dieses Album auswählst. Oh ja,
stimmt, das kenne ich auch. Das ist und so dämlich.
Ja, es läuft also das und plötzlich fehlte ein Rezitativ. Ich dachte mir so, hast du das falsch gemerkt? Weil du kennst die Übergänge. Du weißt ganz genau, wie es weitergeht. Und wenn das anders weitergeht, dann ist man in seiner Lebensqualität eingeschränkt. Ja. Und dann beim dritten Mal ging es mir richtig auf den Sack. Da habe ich laut geflucht, ja, durch den Hof und gedacht, das kann doch nicht sein, Leute. So ein Scheiß.
Es ist so witzig, dass du das erzählst.
Dann habe ich mich damit bestimmt 5 Minuten befasst, bis ich die richtige gefunden habe. Und dann habe ich es nochmal angefangen, von vorne. Weil das geht so nicht. Nee. Wenn da Nummer 3 fehlt, dann fehlt Nummer 7. Weißt du, du kannst doch nicht aus einem Rezitativ kommen und dann geht's einfach mit der 11 weiter. Das funktioniert so nicht. Also mit der 10 meine ich.
Du weißt gar nicht, wie geil das ist, dass du das gerade erzählst, weil genau dieses Tänzchen habe ich mit dieser Scheißaufnahme auch gemacht. Ich weiß nicht, welcher bekloppte Idiot auf die Idee gekommen ist. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Film nochmal veröffentlichst und dann die besten Szenen rausschneidest. Das kannst du doch nicht machen.
Nee, das geht nicht. Ich glaube, ich weiß, es kann unter Umständen auch sein, dass der bekloppte Idiot uns zuhört. Manchmal tut er das, glaube ich. Oder es ist schon vor der Amtszeit dieses Menschen geschehen. Das ist natürlich mit Witz zu verstehen, was wir hier sagen. Nein, aber es ist trotzdem eine dumme Idee.
Das war definitiv vorher, weil die Aufnahme gibt es schon seit 10 Jahren oder so. Das ist schon länger her, dass mir das passiert ist. Das hat nichts mit ihm zu tun. Liebe Grüße. Aber es nervt es ist trotzdem.
Es nervt hörisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch Leute gibt, die dann halt nur das hören, weil sie keinen Bock auf die Rezitative haben. Ja, aber es ist so, wenn ich Sushi esse, gehört auch der Reis dazu.
So, und wenn ich schon so picky bin, nur meine Highlights hören zu wollen, dann spule ich das gefälligst selber. Wenn ich schon so ein Banause bin, dass ich mir das rauspicke, dann nimm gefälligst deinen Finger und spule. Also ich meine, und ganz ehrlich, in heutigen Zeiten ist das ein Tipp mit dem Finger.
Ja.
So. Richtiger Weihnachtsrant hier. Herrlich.
Ja, genau. Ach. Ja, also jedenfalls habe ich es dann doch noch weitergehört und das Gute ist an so einem WO, da brauche ich dann nicht auf die Uhr gucken, wie lange ich schon dabei bin.
Nee.
Ja, manchmal guckst du dann auf die Uhr und denkst dir, oh, jetzt hast du aber schon ganz schön lange gearbeitet, kam dir gar nicht so lange vor. Aber wenn dann so eine Kantate zu Ende ist, weißt du, 25 bis 30 Minuten, müsste jetzt dann 1:30 sein. Guckst auf die Uhr und sagst, 12.29 Uhr.
Unter Shai dann gerne auch mal 17 Minuten, aber das Prinzip stimmt.
13:20 Uhr, ja. Ja. Ja, nee, und das ist durchaus, das gibt dem Tag Struktur.
Ja.
Und der Arbeit. Wenn man einfach so ein Werk hört und zwar durchweg.
Die Überleitung.
Oder ein Album von wem auch immer. Ja.
Die Überleitung ist dir gelungen, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja eigentlich auch eine Weihnachtsfolge.
Ja, ich meine deshalb, ja, natürlich.
Wir sammeln ja jetzt hier schon 43 Minuten, ohne überhaupt irgendwas Weihnachtliches großartig gesagt zu haben.
Und?
Na gut, wobei, das stimmt nicht. Ich habe vom sehr, sehr kalten Edmonton erzählt und da lag auch meterhoch Schnee. Mhm.
Ja. Ja, und ich habe vom Weihnachtsautoren erzählt. Also bitte, was willst du mehr?
Aber ja, jetzt erst. Wie dem auch immer. Aber wir sind ja jetzt beim Thema angekommen. Herr Stett, es ist so, dass ich dich jetzt ja normalerweise fragen würde, 3 Dinge. Wir machen das heute mal anders. Es ist eine besondere Folge, demnach gibt es auch eine besondere Rubrik in dem Zusammenhang. Herr Stett, deine 6 Empfehlungen zur Weihnacht. Was sollte man deiner Meinung nach zu Weihnachten tun? 6 Dinge. 3, 2, 1, go.
Also das ist jetzt quasi, weil es eine XXL-Folge ist, 2x3 Dinge.
Ja.
Ja. Aber die gleichen 3. 2x. Das heißt 6 insgesamt. Das man zur Weihnachtszeit tun sollte. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, wir müssen ja auch die von letzter Folge, weißt du, die letzten 3 Dinge müssen wir noch wieder aufholen. Deswegen sind es diesmal 6.
Geht es auch um Adventszeit oder wirklich um die Tage um Weihnachten herum? So 23. bis 27.
Darf beides sein.
Okay, es ist nicht auf diese Zeit beschränkt.
Nein.
Okay, Also, aus meiner Sicht, einmal auf den Weihnachtsmarkt gehen, irgendwo. Ja, man muss ja nicht unbedingt Glühwein trinken, aber man kann ja auch einfach mal nur drüber gehen. Ich finde das äußerst, es ist eine schöne Einstimmung in die Weihnachtszeit, aus meiner Sicht. Und zu sehen, wie die Menschen sich die Mühe machen, das aufzubauen, das zu schmücken, sich zu überlegen, wer kommt hier alles, stellt sich, bezahlt hier eine Standmiete und vertreibt sein Gelumpe. Ja, im positiven Sinne gesagt, ja. Wer macht sich die Mühe, sich hier meinetwegen von 2 Stunden, was die kleinsten Weihnachtsmärkte auf dem Dorf sind, bis 4 Wochen, so Leipzig oder eben Striezelmarkt in Dresden, hinzustellen und jeden Tag da anzureisen und seine Produkte da anzubieten. Das finde ich äußerst spannend und auch sehr, sehr schön, weil es auch wirklich eine Vielseitigkeit hat und gleichzeitig einzigartig ist. Und das ist, finde ich, schon besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Und dann vielleicht auch mal was essen, was man sonst nicht so macht. Man geht da irgendwo hin, isst ein Dresdner Handbrot oder mal ein Langosch vom Stand für viel zu viel Geld. Aber es ist einfach cool. Es ist kalt draußen oder halt zumindest nicht warm.
Aber ja. Das Geld wird ja in Kilo Fett aufgewogen beim Langosch.
Genau.
Ja.
Und es kommt auch an einer guten Stelle an. Weil nämlich, das ist ja schon teuer, da so einen Stand zu betreiben.
Ja.
Und es ist auch schön, wenn die Leute ein bisschen bezahlt werden dafür.
Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir hatten ja mit dem A Cappella Festival tatsächlich auch mal einen Stand.
Auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja. Alleine dafür zu sorgen, dass dort den ganzen Tag irgendjemand steht, ist schon logistisch ein ganz schöner Aufwand.
Das ist teuer genug. Ja, ja. Es ist auch, also wenn man es quasi in Geld ummünzt, ist es teuer. Erstmal das zu organisieren und dann die Leute auch entsprechend zu bezahlen. Weil du stehst ja in der Kälte rum, da ist ja nicht warm.
Nee.
Ich habe auch schon auf dem Weihnachtsmarkt verkauft CDs für Rondeau ja. Und habe, das ist immer kalt. Es hat mir aber auch Spaß gemacht, ja. Aber wenn du das zusammenrechnest, so von 10 bis 22 Uhr, da stehen ja mindestens 2 Leute, manchmal auch 3, wenn du halt ein bisschen Peak-Zeiten hast. Und war aber eine spannende Zeit auch. Und es war auch direkt nach der Zeit im Thomanerchor, wo ich dann auch wirklich noch richtig dafür gebrannt habe, für das, was da war, wo ich auch selber auf den CDs noch mitzuhören war. Mittlerweile sind das natürlich andere aktuelle Aufnahmen, wo man kaum noch vorkommt. Ist auch okay. Ich meine, es gab 2 Thomas-Kantoren-Wechsel zwischendurch. Das ist in Ordnung, wenn es da aktuelle Aufnahmen gibt. Ist auch notwendig aus meiner Sicht, ja. So, das ist das eine. Die Folge kommt ja am 21.12. raus. Ne? Das ist ein Sonntag und da hat man noch ein paar Tage, das zu tun. Dann Plätzchen backen oder backen lassen.
Ja.
Ja, das ist auch gut. Ich selber bin nicht so wirklich der Plätzchen-Fan beim Essen. Es gibt eigentlich nur eine Sorte Plätzchen, die ich wirklich gerne esse, also die ich auch liebe. Und das sind die von meiner Großtante. Ja,
was sind's für welche?
Weich.
Das Butterplätzchen?
Das sind, ja, Mürbeteig, Butterplätzchen.
Ja.
Ja. Also die esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Und die sind nämlich auch fein, also mit feinster Kunst dekoriert. Also mein Vater hat das mal gesehen, wie das gemacht wird. Ja. Das ist nämlich seine Tante und der war halt dann da und die hat da wirklich eine Dekorationsstraße in ihrer Küche aufgebaut. Mit Zuckerguss, mit verschiedensten Tellerchen, wo das ganze Zeug drin ist und dann wird das Plätzchen von da nach da gehoben. Oh, das war jetzt laut, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Wird das Plätzchen von da nach da gehoben und ja, also das ist mit ganz viel Liebe und das sieht man dem Plätzchen an und noch dazu ist das ein Teig, der mir sehr zusagt.
Da muss ich ja sagen.
Ich bin zum Beispiel auch kein Freund von Vanillekipfel oder Zimtstern oder irgendwas in der Art. Das ist nicht so meins einfach. Ja.
Also was das angeht, bist du aber wirklich komisch. Wem schmeckt denn sowas nicht? Da muss ich ja wirklich sagen, das habe ich vorhin gar nicht erzählt bei der Reise. Wir waren ja in Amerika und Kanada und in Amerika ist Weihnachten, sagen wir mal, ist ja ein Ding, so ein bisschen. Ne? Alter Schwede, was die Leute dort an Dekoration draußen rumhängen, also man kennt das ja so aus Filmen, aber es ist halt wirklich genau so, also die leben das auch genau so. Und was zum Beispiel aber richtig geil war, weil du jetzt gerade Plätzchen sagst, ist, dass im Hotel, und zwar in eigentlich fast allen, gab es immer irgendwie so ein kleines Weihnachtsspecial. Also entweder in dem einen Hotel hatte dann irgendwie eine Mitarbeiterin immer Plätzchen gebacken abends, die kostenlos rumstanden. In dem anderen Hotel gab es eine Hot Cocoa Station, also wo man sich immer heiße Schokolade machen konnte und dann auch so wirklich, wie man es aus dem Film kennt, mit Marshmallow und hast es nicht gesehen, damit rein. Das ist schon geil, das hat schon was, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich, sagen wir mal, der Kommerz da aus jeder Pore läuft, aber trotzdem versprüht es einen gewissen Charme und eine gewisse Stimmung. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Wollte ich jetzt bloß, weil ich das vorhin gar nicht groß erwähnt hatte, und das mit dem Plätzchen fand ich eben wirklich cool eigentlich, dass du ins Hotel kommst und dort gibt es einfach kostenlos Plätzchen in der Weihnachtszeit. Und da backt dann jemand frisch.
Ja, das macht einen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied, ja, als Gast. Das ging, wir sind jetzt in Bukarest gewesen vor meinem Urlaub am Anfang Dezember, zweimal hintereinander. Das hat zwei wunderschöne Sachen. Erstens, man kommt an dem einen Tag in das Restaurant abends, weiß, kann sich nicht entscheiden, was man essen will, weil es alles toll aussieht. Guckt sich dann ins Gesicht und sagt, ach, weißt du, wir sind ja morgen wieder hier.
Ja.
Ist ja egal, dann nehme ich heute das, morgen das andere.
Kenne ich auch sehr, sehr gut.
Das erleben wir selten, weil wir meistens eben am nächsten Tag in einem anderen Ort sind. Ja. Und dann in diesem Hotel gab es erstens eine Modelleisenbahn als Dekoration unten in der Lobby und einen riesen Baum daneben, leider aus Plastik, aber sehr schön geschmückt. Und so Konfekt, irgendwelche in Pralinen. Und die waren dermaßen lecker, dass ich wirklich sehr glücklich war, dass wir am nächsten Tag wieder da waren. Und am zweiten Tag gab es da auch noch einen Stand, wo man noch so ein, zwei Weihnachtsgeschenke gekauft habe. Mit handgefertigten Textilien. Also ein T-Shirt mit einem bemaltes T-Shirt oder mit einem Siebdruck drauf, der von einem Künstler gemacht wurde, ehrenamtlich. Und zwar waren die Einnahmen für ein Kinderhilfswerk in Bukarest. Und das fand ich total klasse. Es ist halt auch super, das so in einem Hotel anzubieten. Ganz unaufdringlich an der Seite, aber doch sichtbar. Das macht, finde ich, schon auch Weihnachten aus. Und das ist der dritte Punkt. Warte mal, da war noch was. Ach ja, nee, der dritte Punkt ist eigentlich was anderes, aber ich nehme jetzt das mal als dritten Punkt. Und zwar was Gutes tun. Ja, man muss nicht unbedingt spenden. Was Gutes tun kann auch heißen, ich bin Mitglied in einem Chor und tue was Gutes, indem ich freiwillig oder ehrenamtlich oder meinetwegen auch nicht ehrenamtlich ein Konzert singe. Das gerne mache und damit Leuten die Möglichkeit gebe, Musik zu genießen. Ja, weil das muss auch jemand machen. Und die meiste Weihnachtsmusik, die stattfindet, wird von, oder sehr viel davon, ich weiß jetzt nicht, ob die meiste, aber sehr, sehr viel wird von Laien, Amateuren und halt Ehrenamtlichen veranstaltet. Und das ist eine ganz besondere Sache. Kultur grundsätzlich in der Weihnachtszeit und der Festzeit.
Ich habe dazu zwei Dinge zu sagen. Das eine ist,
ja,
ich war gestern, also wir sind gelandet, 18.10 Uhr in Leipzig und ich war dann 19.30 Uhr. In der Tat habe ich es geschafft beim Konzert des Kollegen
Thomann. Das wollte ich auch noch fragen.
In der alten, ja, Handelsbörse, was sehr, sehr schön war. Es hat mich an die Grenzen der Müdigkeitsbelastung geführt, das gebe ich offen zu.
Das glaube ich, ja klar. Irgendwann bist du einfach dann auch erschöpft.
Aber das war es wert. Also das war wirklich sehr, sehr
schön. Das freut mich.
Das ist das eine. Also wir hatten uns ja kurz abgestimmt dazu, noch bevor ich quasi, ja, losgeflogen bin, weil in Frankfurt wir nicht vom Fleck kamen und es zog sich. Und der Stett wusste zu berichten, dass das gerade einigen so geht. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Und das Zweite ist, und da hast du was angesprochen, wo ich aufspringen muss, weil du hast mir diese Vorlage gegeben, wenngleich es noch nicht hundertprozentig durch ist, würde ich an der Stelle gerne offiziell machen, ja, schon mal. Es ist also rein rechtlich, es ist das Papierwerk, es ist noch nicht von allen 100% unterschrieben, aber es ist im Prinzip anunterschrieben. Dementsprechend kann man das, glaube ich, auch schon sagen. Wir werden spätestens im neuen Jahr eine Stiftung gründen oder gegründet
Wer
haben.
Wer ist wir?
Amarcord.
Wer ist wir?
Amarcord. Eine Stiftung, die sich für den Erhalt von Musik und Natur einsetzen wird, zu gleichen Teilen. Die Amarcord Music and Nature Foundation, die Also dann das Ziel ist, sich zu engagieren für musikalische Projekte aller Couleur. Also es können Bildungsprojekte sein, das können auch einfach so banale Dinge wie eine Konzertunterstützung für einen Chor, der was durchführen will, solche Geschichten sein. Genauso wie zum gleichen Teil dann Naturschutz, sprich Regenwald schützen, aufforsten, Tierschutzprojekte, auch Vereinsunterstützung. Das ist ein Projekt, was eine ganze Weile jetzt gedauert hat, an dem ich viel rumorganisiert habe und viel rumgemanagt habe und wo wir jetzt an dem Punkt sind, dass man das so langsam auch öffentlich machen kann. Es gibt auch schon eine Website. Was man noch nicht machen kann, da warten wir eben gerade noch drauf, dass das Vertragswerk alles unterschrieben ist und dass alles fertig ist. Was man gerade noch nicht machen kann, ist spenden. Sobald das dann möglich ist und ihr euch das mal angucken sollt, würde ich das auch noch mal ganz kurz hier anreißen, aber ihr habt es schon mal gehört, die Amacord Music and Nature Foundation soll dann also spätestens im nächsten Jahr in den Start gehen. Wir hatten gehofft, wir schaffen es noch vor der Weihnachtszeit, aber wie das manchmal mit der Bürokratie so ist, dauert das eben doch immer mal noch so ein, zwei Wochen länger. Das ist die Idee.
Das ist aber auch gut so, dass es dann seine Zeit dauert, weil dann kannst du auch sicher sein, dass es auch gut ist, also auch juristisch belastbar, ja. Weil wenn man dann hinterher noch was ändern muss, das weiß ich von einem sehr guten Freund, das nervt dann.
Ja, nee, genau, das ist also das große Projekt, was ich neulich schon mal angeteasert hatte, was jetzt lange gegoren hat, glaube ich. Und was jetzt dann, sagen wir mal, es ist spruchreif, es ist noch nicht spielreif, aber es ist spruchreif. Und sobald dann die letzten Schritte da auch unternommen sind, werde ich euch auch die Website natürlich durchgeben und dann könnt ihr euch das mal genauer angucken, was wir da machen.
Es ist eine super Sache und ich freue mich auch, ich weiß es ja schon seit ein paar Tagen oder Wochen, dass es das gibt oder geben soll und ich finde es absolut großartig und das ist ja schon seit ein paar Jahren ein Wunsch von dir, sowas mal zu machen.
Naja, von mir, das klingt so exklusiv, es ist schon auch also grundsätzlich
Ich weiß auch von den anderen, ja, ja. Aber es geht ja hier auch um uns.
Ja, ja.
Uns
ja,
beide.
Ja. Naja, ja. Es geht einfach auch darum, also guck mal, wir sind ja in verrückten Zeiten unterwegs und ich möchte den Menschen, und wir haben das gerade bei Mendelssohn auch gemerkt, wenn du den Menschen die Möglichkeit gibst, aktiv mitzugestalten, da komme ich übrigens auch gleich nochmal kurz drauf, den Menschen die Möglichkeit gibst, aktiv mitzugestalten und selber zu entscheiden, quasi, was passiert mit meinem Geld. Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute, die total gerne auch Geld geben für Dinge, wenn sie das Gefühl haben, mit dem Geld werden auch sinnvolle Dinge getan. Und das in Zeiten, wo ich sag mal, der öffentliche Beutel Klammer und Klammer wird, aus verschiedenen Gründen. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf, es ist einfach erstmal faktisch so, ja, dass Fördermittel einfach knapper werden, aus verschiedensten Gründen. Ich will das auch erstmal gar nicht werten. Das ist, wie gesagt, erstmal bloß eine Feststellung. Und man muss halt nach Möglichkeiten suchen, wie man dann einfach bestimmte Dinge vielleicht auch selber in die Hand nimmt. Und wenn es uns darum geht, Kultur und eben auch die Natur irgendwie zu schützen und zu fördern, dann ist das einfach ein gutes Mittel, um zu sagen, hey, wir haben hier eine Idee, eine konkrete, wir möchten das und das und das machen, das schwebt uns vor und wer Lust hat, Teil der Reise zu sein, der darf da gerne was dazu geben oder darf auch anderweitig, also es geht jetzt nicht immer nur darum, wir nehmen das Geld und ciao, sondern man kann sich ja auch anderweitig engagieren dann in so einer Stiftung, das funktioniert ja alles. Und von daher ist das einfach quasi von uns ein Bedürfnis irgendwie nach den Jahren, die man das auch macht, vielleicht ein bisschen was zurückzugeben, auch an die Szene. Und ja, von daher freut es mich, dass das jetzt klappt, dass wir da jetzt auf diesem Weg sind und dass das dann hoffentlich, wie gesagt, spätestens im nächsten Jahr dann richtig an den Start geht mit einem großen Knall. Und ja, wir dann hoffentlich viel Gutes damit tun können. Das ist die Idee. Darauf
Nummer 4.
Gönnen sich ja stellt erstmal ein Stück Stollen.
Nummer 4 ist. Naja. Man soll auf einer Aufnahme nicht essen. Das hört sich immer schlecht an.
Ja.
Stollen essen. Das ist Nummer 4. Darauf warte ich jetzt nämlich schon eine ganze Zeit. Man hat es im Hintergrund schon gehört, wie ich den ausgepackt habe.
Aber ist auch Dresdner?
Selbstverständlich.
Ja, du hättest es sagen müssen.
Ich habe nämlich jetzt auf diese Tour extra einen Dresdner Christstollen mitgenommen, um quasi den mit meinen Kollegen zu teilen. weil es so langsam Richtung Weihnachten geht. Und das ist sehr gut angekommen,
und
weil der ja auch einfach lecker ist. Der ist auch gut.
Und kannten deine Kollegen Dresdner Christstollen vorher schon? Oder war das für sie eine Erleuchtung?
Naja, man hat schon mal davon gehört, aber man ist natürlich trotzdem nicht so firm darin gewesen, dass es halt eine lokale Spezialität ist.
Und gab es wieder die obligatorische Pfeife, die keine Rosine ist?
Ja, gab es zwei. War mehr für alle natürlich, anderen.
Natürlich, immer. Es gibt immer mindestens einen, der, wenn du sagst Stollen, aber ohne Rosinen.
Na, es gibt ja auch Leute, die nicht so gern Orangeat essen oder
ja,
sowas,
ja.
Ne? Das ist ja hier auch gelegentlich so an einer oder anderen Stelle mit drin. Allerdings gab es eine Person, die hatte die beste Idee der Welt, die war absolut vernünftig. Die hat erstens zwei Stück gegessen oder drei sogar, glaube ich. Und hat gesagt, da muss eigentlich noch Salzbutter drauf.
Oh, gefährlich. Oh ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, vor allem gesalzene Butter. Ich glaube, das geht richtig ab. Ich glaube, es ist richtig lecker.
Aber ich glaube, dass das noch geiler wäre, wenn der Stollen warm wäre mit der gesalzenen Butter. Weil dann würde die nämlich schmelzen und so richtig reinziehen.
Das hasse ich, das mag ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Es muss dann so ein Klotz Butter, den du da in Scheiben drauflegst, weißt du?
Ach so, meinst du das nicht? Ich meine, wenn der Stollen warm ist, das stelle ich mir jetzt nicht so geil vor, ehrlich gesagt. Das ist dann so was von Apfelstrudel. Aber
ja.
Aber ich mag eben zum Beispiel diese Klötze Butter dann da drauf nicht.
Ey, das finde ich großartig. Ja, so sind die Geschmäcker verschieden.
So, aber
Stollenessen ist auf jeden Fall Nummer 4.
Ja, das finde ich gut.
Es gibt ja so Sachen, das gibt Nummer 5. Es gibt ja Leute, die sagen, in der Weihnachtszeit denk mal an deine Verwandten, an die du sonst nicht so anrufst. Das möchte ich explizit nicht nennen, diesen Fakt, weil es mir wichtig ist, dass man das nicht nur zur Weihnachtszeit macht. Es ist so, dass man das ganze Jahr über zumindest mal im Hinterkopf behalten soll. Sagt jemand wie ich, der sich permanent wochenlang braucht, um bei den Leuten zu melden. Ja, das ist so, dass ich deshalb auch immer an die Leute denke und nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern es ist quasi meine tägliche Aufgabe, daran zu denken, an wen hast du jetzt schon wieder ewig sitzen lassen, und es wird Zeit, sich bei der Person endlich mal wieder zu melden. Ja, darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Das ist einfach oft so, ich will auch nicht den ganzen Tag am Handy hängen. Ja, und deshalb dauert es manchmal bei mir länger als bei anderen. Und ich weiß auch, dass es manche nicht gut finden. Und umso mehr freue ich mich über diejenigen, die dann Geduld mit mir haben und sich einfach freuen, wenn ich mich melde. Und das sollte eben nicht nur einmal im Jahr zur Weihnachtszeit sein, sondern grundsätzlich aufs ganze Jahr verteilt. Dennoch möchte ich zum Anlass nehmen, Nummer 5, sich zu überlegen, welche Personen oder grundsätzlich wie viele Personen oder überhaupt gar nicht in Zahlen gemessen, sondern dass die Personen, die man kennt, und dass die wertvoll sind, die Kontakte, die man hat. Selbst wenn der Kontakt sporadisch ist. Es wird eine Zeit geben, wo es diese Leute nicht mehr gibt. Ja, und das ist eine besondere Sache, die ich jetzt hier nochmal betonen möchte, weil man eben auch zur Weihnachtszeit oft das zum Anlass nimmt, sich mal wieder zu sehen, weil man halt gemeinsam frei hat oder um die Weihnachtszeit herum irgendwo mal einen Termin findet, wo man sich sehen kann. Und da plant man das dann von langer Hand, dass das auch wirklich funktioniert. Und oft geht's halt nicht, ja, weil eben man doch andere Termine hat oder man arbeiten muss, so wie ich jetzt dieses Jahr zu Weihnachten. Aber es ist immerhin eine gute Sache, zu dieser Zeit auch mal darüber nachzudenken, wie besonders es ist, dass man verschiedene Menschen eben hat. Ja, weil mit dem Verlust einer Person eben nicht nur an die Vergangenheit gedacht wird, sondern auch an die Zukunft mit dieser Person, die es dann eben nicht mehr gibt. Oder halt, die man dann nur noch alleine hat. Man hat die Person ja trotzdem noch, aber eben alleine. Nur ich selber in dem Fall, ne? Und deshalb ist es aus meiner Sicht eine besondere Sache, regelmäßig übers ganze Jahr verteilt. Aber wenn man das eben nicht übers ganze Jahr macht, dann wenigstens in dieser Zeit mal nachzudenken und dankbar zu sein für die Menschen, die man hat. Und es ihnen auch gerne zu sagen.
Da hast du sehr wichtige, sehr richtige und sehr aktuelle Worte gesagt.
Ja, das habe ich aber deshalb nicht gesagt, weil es aktuell ist, sondern einfach, weil es aus meiner Sicht immer aktuell ist. Aber es ist schön, das ist mir jetzt zwischendurch, als ich es gesagt habe, auch klar geworden.
Ja.
Ja, Nummer 6 muss noch einen Moment warten, weil man muss sich ja wirklich gescheite Sachen überlegen, wenn man 6 Sachen sagen will.
Da würde ich in der Zwischenzeit, pass auf, du auf Leitung 2 überlegst du mal weiter. Und auf Leitung 1 stell ich dir jetzt die Frage, das wird nämlich, dafür setze ich mich ein, der Folgentitel, der passt nämlich sehr, sehr gut an das ran, was du gerade gesagt hast. Was stellst du dir unter dem Begriff Rammelbirne vor, Herr Stett?
Das ist bestimmt irgend so eine besondere Sorte, die irgendwo an einem Baum wächst, den man erst im November ernten kann oder so.
Fast. Das ist momentan das, ich sag mal, Lieblingswort meiner Oma, der es so mäßig geht im Moment, die auch, sagen wir mal, vergesslich wird und regelmäßig vergisst, dass sie dir schon gesagt hat, dass sie eine Rammelbirne hat. Ich dachte erst, es ist ein Obstler, aber es ist tatsächlich, es sind Kopfschmerzen offenbar, also so irgendwie so in der Richtung. Und ich finde das einfach ein geiles Wort, muss ich sagen. Rammelbirne ist, also ich glaube, Teile meiner Familie können es schon nicht mehr hören, aber ich finde es irgendwie herrlich, also weil es auch viel offen lässt. Es könnte auch verschiedenes anderes sein, eben wie zum Beispiel ein Obst oder eine komische Sorte.
Also Rammelbirne ist genauso ein geiles Wort wie Wanstrammeln.
Ja, genau, genau daran muss ich auch denken dabei.
Ja. Ja, ja. Punkt Nummer 6. Weihnachtsmusik machen oder genießen, wenn möglich live.
Ja, das finde ich
mehr, gut. Also das lasse ich einfach so offen.
Kannst du auch guten Gewissens offen lassen, ist ein sehr schöner Punkt in einer Gesellschaft, in der immer weniger gesungen wird. Angeblich müssen wir dem etwas entgegensetzen, nämlich wenigstens zu Weihnachten richtig ordentlich Last Christmas krähen. da muss er lachen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ein tolles Weihnachtsfest habt und haben werdet, gehabt haben werdet, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir haben jetzt hier almost 2000 Takte gesprochen, was ungefähr 1:07 entspricht. Und damit glaube ich fast, wir hatten glaube ich mal eine, die 90 Minuten war, aber fast die längste Folge mit Von Distanz und Gloria bisher. Ist, wenn du jetzt noch dringende Dinge hast, die du gerne loswerden möchtest, außer dein Stollen, sieht aber gerade nicht so aus.
Den will ich nicht loswerden.
Nee, aber er wird von sich aus losgeworden sein, wenn du weiter... Und tschüss, da ist er weg. Einmal weginhaliert. Wenn du nämlich nichts mehr hast, dann würde ich sagen, machen wir einen Top langsam zu und das Jahr damit auch. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr uns so treu zuhört und immer dabei bleibt. Ich habe jetzt dummerweise keinen passenden Heinz zu Weihnachten. Also ist... Ich könnte auch so noch einen raussuchen, wenn ich das soll. Aber vielleicht...
Ja, mach das doch.
Ja, soll ich das machen? Na gut, dann mache ich das. Dann gucke ich mal, ob ich noch schnell einen
finde. Nein,
dann,
es kann, ist dann, keine Folge ohne literarisches Kunstwerk.
Ja, das ist richtig. Dann musst du aber ganz kurz die Leute unterhalten.
Ach so, jetzt ich alleine oder was?
Natürlich, ich muss ja ganz kurz lesen hier.
Das kommt dann immer so erschreckend, wenn ich dann plötzlich irgendwas erzählen soll. Obwohl ich ja... Du hast mich ja vorher schon gefragt, ob ich noch was habe.
Ja.
Das ist immer so das Verrückte. Gib mir doch mal ein Thema, worüber ich reden soll.
Ist, hat sich erledigt. Ich habe was gefunden. Das passt sogar wie sagt man, wie Arsch auf Eimer. Also, habt eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit. Denkt an die Leute, die euch wichtig sind. Und vor allem seht die Leute, die euch wichtig sind. Ruft sie an. Kümmert euch um sie. Und kommt gut ins neue Jahr. Wir melden uns dann wieder. Ich musste vorhin mal gucken, wie das funktionieren könnte, aber ich befürchte, es wird erst in der Woche vom 18. Januar werden.
Ah, bitte?
Am 18. Januar.
Du willst dich... Ach so, dann hören wir erst wieder.
Ja.
Voneinander. Ach so. Du hast mir doch gar nicht gesagt, warum.
Weil...
du wolltest sagen, warum das lange dauert.
Naja, weil Weihnachtspause ist und wir relativ... ultra viel habe. Also ich habe heute den Tag frei zum Ankommen. Morgen haben wir ein bisschen Probe und ab Donnerstag rammelt es durch bis zum 31.12. Und dann haben wir am 3.
Aber auch Solo oder
ja, ja.
Ihr Konzert?
Ja, ja, auch Solo. Also am 20. singe ich in Chemnitz, WO 4 bis 6. Am 26. singe ich in Leipzig 1 bis 3. Dann vom 27. bis 29. bin ich in einem Projekt mit dem Gellert Ensemble. Da geht es um Weihnachten in der Familie, in der Bach-Familie. Am 31. singe ich bei den Thomanern Silvester-Motette. Und am 3. dann ein Neujahrskonzert in Halle mit Amakord. Das geht also auch durch. Und dann brauche ich einfach mal eine Woche frei. Also es ist, ich,
ja, klar.
Das ist, es rammelt jetzt wirklich so durch, apropos rammeln. Das muss dann auch mal sein. Und ihr habt ja auch nichts davon, wenn wir jede Woche dann sagen, wir haben es leider nicht geschafft, weil wir keinen Termin gefunden haben. Das bringt ja dann auch nichts.
Naja, diese Woche konnte man es nicht absehen, dass es so ist.
Nee,
die Woche davor.
In der Tat.
Ja.
Dementsprechend
haben unsere Mitglieder ja auch Verständnis für unsere Sorgen.
Gott sei Dank, und dafür sind Nöte. Wir, wie schon angedeutet, sehr, sehr dankbar und freuen uns, euch dann in alter Frische im neuen Jahr am 18. Januar wiederzuhören bei Distanz und Gloria, eurem ganz persönlichen Lieblingspodcast. Herr Stett, ich wünsche auch dir schöne Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns vorher irgendwie nochmal. Ich könnte aber knapp werden, befürchte ich. Ansonsten ja. Sehen wir uns dann auch irgendwann spätestens im Juli im neuen Jahr. Das haben wir schon eingerammt, ja, den Vlog.
Spätestens dann.
Ansonsten wird es sich sicherlich irgendwo zwischendurch nochmal ergeben. Und ich werde jetzt gleich Herrn Stetz einen seiner Ratschläge zur Weihnachtszeit wahrnehmen. Ich gehe nämlich gleich auf den Weihnachtsmarkt. So.
Sehr gut.
Vorher aber noch der Heinz und der Wunsch für euch: schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Rutscht nicht aus.
Genau, kommt gut ins neue Jahr und alles Gute für dieses.
Ja. Heinz Erhardt, Satirliches heute als Abschluss des Jahres. Wirklich unerhört. Ach, Herr Stett hebt den Finger, dem ist noch was eingefallen.
Ja, mir ist noch was sehr Wichtiges eingefallen. Es gibt, das habe ich gar nicht gesagt, das muss ich hier aber nochmal sagen. Wir haben ja seit, nochmal zurückspulen bitte. Du kannst dann gleich nochmal die Abschlussworte machen. Ja, genau. Ja, ob ich noch was Wichtiges zu erzählen habe? Ja, natürlich. Und zwar am 4. Januar 2026 findet um 15 Uhr das traditionelle nachweihnachtliche Konzert in Panitz statt, was streng genommen kein nachweihnachtliches Konzert ist, aber für viele sich so anfühlt. Deshalb nennen wir das auch so. Es ist ja eigentlich noch Weihnachtszeit, ja. Aber es fühlt sich halt für viele wie Nachweihnachten an. Deshalb heißt es auch nachweihnachtliches Konzert. Das haben wir mit Fimadur bestritten. Das erste Mal, ich glaube, 5. Januar oder halt dieser Sonntag, der erste Sonntag im neuen Jahr 2011 oder 10, 11 wahrscheinlich, glaube ich. Ne? Und seitdem wurde das fortgeführt. Und es gab ein paar Jahre, wo es ausfiel, weil halt Corona es nicht erlaubt hat. Und als es Fimadur nicht mehr gab, dann waren diese Jahre, wo es eben ausfiel. Und dann hat es das Kollegium Thomano gemacht. Aktuell passt es nicht mehr in unseren Plan. Deshalb macht das jetzt, halte ich fest, eine Besetzung, in der Fimadur für ein paar Jahre gesungen hat. Am 4. Januar. Und zwar in dieser Besetzung mit Maria, die jetzt mittlerweile Widmüs heißt, im Vergleich zu der Besetzung damals, ja, Oskar und Konrad Ditt, Meiner Wenigkeit und Tobias Klenke. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen, ein Konzert der, wie soll man sagen?
Extraklasse.
Ja, der Extraklasse, genau. Und zwar auch Nostalgie, ein bisschen nostalgisch wird es wahrscheinlich auch. Also da könnt ihr sehr gerne kommen, wir freuen uns sehr. Das ist vor allem eine Zusammenkunft für uns und es ist auch schön, dass dieses Konzert dabei auch wieder rausgesprungen ist. Immer noch auch mit Pfarrer Freier, auch ein Original.
Herr Schlitz, soll ich dir was sagen? Ich habe am 4. frei.
Ja, das ist schon mal gut für uns und für dich. Schön, da sehen wir uns ja vielleicht. Ja.
Genau. Ich muss aber
auch, seid ihr sonst auch ein freier Tag gegönnt, ja.
Also geht da alle hin. Ich muss auch noch zwei Sachen nachtragen. Das eine ist, wir schulden ja den Menschen noch Dinge vom Mendelssohn-Projekt. Deswegen hatte ich das vorhin angeschnitten. Das habe ich fast vergessen hinaus. Ich übe gerade fleißig an meinen hohen Cs, denn ungeübt wollt ihr den nicht hören. Ich weiß nicht, ob ich es in der Weihnachtswoche schaffe, aber auf jeden Fall spätestens Anfang des neuen Jahres rausgehen an die fröhlichen, wie sagt man, an die glücklichen Besitzer und Käufer dessen. Ja, also das ja. Ist genauso nicht vom Tisch wie auch das CD-Paket für Max. Auch das, jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt kann ich mich darum kümmern. Auch das geht dieser Tage raus an die entsprechende Adresse.
Absolut. So. überhaupt auch die CDs, die über das Crowdfunding gekauft wurden. Es ist so, ich versuche das, dass ihr das noch vor Weihnachten bekommt. Ich gebe mein Allerbestes. Ja. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Post ab.
Ja. Ja. So, na gut. Jetzt aber.
So viel erstmal dazu. Jetzt spuren wir wieder nach vorne. Vielleicht
das hat hoffentlich
auch noch eine wunderschöne Weihnachten wünschen für alle.
Heinz Erhardt, wirklich unerhört. Die Amsel drosselt ihren lauten Sang. Die Finken starten schon, der Weg ist lang. Die A- und Blaumeisen sind ganz verstört. Auch sie finden das wirklich unerhört. Das ist ihnen noch nie begegnet. Ein Sommer so total verregnet. Die Drossel amselt und es finkt der Star. Ade, auf Wiedersehen im nächsten Jahr. In diesem Sinne.
Fröhliche Weihnachten. Spitze.
Weiter so. Raketengude.